ARD. Tag Leute, Dani hier. Oh, pst. Ich muss ein bisschen leiser sprechen. Wir sind hier nämlich gerade auf meiner Beerdigung.
Mit ihr konnte man immer Spaß haben und Abenteuer erleben. Aber genauso gut über traurige und tiefgründige Dinge reden.
Ja, geil. Ach, genau so wollte ich das.
Sie war Animateurin und Psychologin in einem.
Okay, keine Sorge, das war natürlich nur ein Gedankenspiel. Ich bin nach wie vor super lebendig. Aber irgendwann kommt das ja alles, ne? Das Sterben, der Tod und eben auch eine Welt ohne mich.
Nach dem Verlust in den ersten Monaten gehen Menschen zum Grab, nehmen da Abschied und innere Zwiesprache, pflegen das Grab. Also da passiert viel. Und je länger man wartet, desto weniger passiert. Na klar, das Leben geht weiter. Die Trauer wird überwunden. Es gibt verschiedene Trauerphasen. Und dazu gehört dann irgendwann auch, dass der Friedhof nur noch zu bestimmten Tagen aufgesucht wird, also Geburtstag oder Sterbetag, wenn überhaupt.
An meinem ersten Todestag, da erinnern sich manche vielleicht noch mal ganz bewusst an mich. 5 Jahre nach meinem Tod tauche ich nur noch selten in den Gedanken auf. Punktuell, zufällig. Und irgendwann ist alles, was ich mal war, weg. Weg aus der Welt, weg aus den Gedanken, weg aus den Erinnerungen. Uff.
Meine Challenge, ein Podcast von MDR Wissen.
Das hier ist die 4. Folge unserer Reihe Besser sterben. Die ersten 3 könnt ihr nachhören in der ARD Audiothek und da zum Beispiel erfahren, wie sich das anfühlt, wenn ihr mal sterbt. Wie ihr euren Eltern oder anderen Menschen helfen könnt, wenn sie im Sterben liegen. Und ob nicht vielleicht doch noch was kommt nach dem Tod.
Hier muss ich erstmal ausfüllen, naja, das Übliche, ne? E-Mail-Adresse, Name, natürlich meine Kreditkarte, damit die das...
Denn wenn da nichts mehr kommt, ja, dann bin ich einfach weg. Und das schmerzt. Ich möchte so gerne, dass was von mir bleibt, dass Menschen sich an mein Leben und an mich erinnern, dass ein Teil von dem, was ich bin, irgendwie unsterblich ist. Und das ist meine Challenge für diese Folge.
Ach, jetzt muss ich hier was einsprechen mit vorgegebenen Text, damit sie meine Stimme KI generieren können. Welcome to Eternos, where your memories, stories and voice can live on and be shared with those you care about.
Ey, ich meine, wozu leben wir denn im Zeitalter von künstlicher Intelligenz? Kann die mir nicht vielleicht helfen, unsterblich zu werden?
Es gibt Anwendungen, die funktionieren wie so eine Art Biorekorder oder wie ein Tagebuch, das ich hinterlasse für meine Angehörigen. Was wir jetzt ja auch schon kennen als Bücher, die man kaufen kann für Oma und Opa, wo die dann schreiben, was sind so ihre Lebensdaten und so weiter. Und das Ganze kann man natürlich nochmal viel komplexer machen digital.
Das ist Jessica Hesen, Leiterin des Forschungsschwerpunkts Medienethik, Technikphilosophie und KI am Internationalen Zentrum für Ethik in den Wissenschaften an der Universität Tübingen.
Also gibt es Anbieter, die kommen dann angerückt und stellen einem ganz viele Fragen und da wird man nochmal aufgenommen in der sehr aufwendigen Technik. Und mit Hilfe dieses Materials kann man dann einen Avatar erstellen, der dann das, was die Verstorbenen autorisiert haben, wiedergibt in der Gesprächssituation. Also die KI kann das dann neu komponieren teilweise oder erkennt eben auch, was die Person fragt und gibt dann so die richtigen Antworten.
Ja, Leute, ihr hört wirklich richtig. Es gibt Angebote, da kann ich ganz easy eine KI mit meiner Stimme, meinen Gedanken und meinen Erinnerungen füttern.
Wenn Sie das sozusagen schon vorbereiten wollen für Ihr Leben nach dem Tod, dann können Sie diese ganzen Daten einfach sammeln, zum Beispiel aus Ihren E-Mails, aus Ihren Chats, aus Ihren sozialen Medien und dann wird daraus eine schöne neue Daniela gemacht.
Gib deine Geschichte oder Erkenntnis in der Ich-Perspektive ein. Ich kann mich noch gut an meinen ersten Schultag erinnern. Unsere Lehrerin hatte Schilder mit unseren Namen an die Tafel.
Das ist jetzt mein Job für die kommenden Wochen, die KI mit meinen Geschichten und Gedanken füttern. Und am Ende soll dann eine unsterbliche Dani stehen. Oh wei, gucken wir mal. Aber der Reihe nach, das mit der Erinnerung an mich, ja, das geht ja schon los, kurz nachdem ich gestorben bin. Meine Liebsten waren hoffentlich bei mir in meinen letzten Momenten und jetzt bin ich tot. Ja, und jetzt? Geht's direkt ab unter die Erde mit meinem Körper?
Ich glaube, das ist eines der größten Missverständnisse, dass man sofort hochspringen muss und keine Zeit hat. Also da würde ich gerne mal aufräumen, man hat Zeit.
Ich bin mit Sarah Benz auf dem Dorotheenstädtischen Friedhof in Berlin-Mitte unterwegs. Sarah ist von Beruf Bestatterin, Trauerbegleiterin und Dozentin.
Das ist ein trauriger Aspekt quasi meiner aufklärerischen und sonst so schönen Arbeit, dass mir viele, viele Menschen schreiben, was, das hätte ich tun können, das hätte ich so gern gemacht, das hat mir niemand gesagt.
Und Sarah hilft mir mit einer Checkliste, was passiert eigentlich nach dem Tod mit mir, wenn ich gestorben bin oder eben auch mit meinen Angehörigen, wenn sie gestorben sind.
Wenn jetzt jemand krank ist und dann einfach stirbt, dann hat man erstmal Zeit da zu sitzen und unsere Checkliste beginnt mit Atmen und was trinken vielleicht, damit einem selber der Kreislauf nicht abrauscht und dann irgendwann muss man einen Arzt rufen oder eine Ärztin, die den Leichenschauschein ausfüllen oder den Totenschein. Na, und dann wäre es gut, wenn man ein Bestattungsinstitut hat.
Nehmt euch Zeit. Egal, ob eure Liebsten zu Hause sterben, im Heim oder im Krankenhaus, lasst euch nicht zu schnellen Entscheidungen drängen. Ihr habt beispielsweise immer das Recht, den Leichnam nochmal zu sehen.
Ich habe weinende Menschen erlebt, die gesagt haben, der Bestatter hat gesagt, ich soll meine Mutter nicht mehr sehen. Es tut mir so weh und ich habe damals aber nicht die Kraft gehabt, darum zu kämpfen. Oder ich hätte selbstverständlich meinen Vater so gern gewaschen, das hat uns überhaupt niemand angeboten.
Ey, das möchte ich natürlich gar nicht, ja? Dass mein Tod für die Menschen durch solche vielleicht traumatischen Erfahrungen noch schwerer wird. Und ich möchte auch selbst, wenn zum Beispiel meine Eltern mal sterben, irgendwie alles richtig machen. Für sie und auch für mich selbst. Und Leute, wenn euch da das Bestattungsinstitut in die Quere kommt, dann dürft ihr auch einfach wechseln. Ja, das kann schwierig sein, wenn das Institut den Leichnam zum Beispiel schon übernommen hat. Also es kann sein, dass man da ein bisschen Geld versenkt. Umso schlauer ist es natürlich halt auch, sich schon vor dem Tod ein bisschen umzugucken, welcher Anbieter gut passen könnte. Aber wenn es dann soweit ist, nehmt euch Zeit für eure Entscheidungen und auch, um überhaupt zu verstehen und zu verarbeiten.
Wenn Leute sich auch die Ruhe nehmen, um ein bisschen um die Menschen drumherum gehen, dann sieht man manchmal, ach guck, von der Seite sieht sie ganz anders aus als von der Seite. Ich berühre sie, fasse sie an und merke so, oh, die wird kalt oder die ist schon kalt, ne, da verändert sich was. Und das kann manchmal auch sehr hilfreich sein, das zu spüren, weil man ja irgendwie Tod auch begreifen muss. Wenn man das nur als Info im Kopf hat, ist das so wahnsinnig schwer. So, jemand ist gestorben, aha. Das kann auch gut tun, zum Beispiel zu spüren, ja, das ist der Körper meiner Mama, den habe ich geliebt auch. Aber irgendwas anderes, was ich auch noch geliebt habe, ist nicht mehr da. Und das kann ja vielleicht auch helfen. Dann am Schluss zum Beispiel, wenn ich mit dem Sarg komme, sagen wir mal so, und wir deine Mama da zusammen reinlegen. Das könnten wir zum Beispiel machen. Dann könntest du noch ihr Dinge mitgeben, die wichtig sind. Da kannst du zum Beispiel mal überlegen, was das sein könnte. Und vielleicht ist es dann auch hilfreich, das zu spüren, um sie gehen zu lassen. Um zu sagen, jetzt kannst du losfahren.
Als meine Oma gestorben ist, kam sofort der Bestatter. Alles ist nach Schema F gelaufen. Und dann fuhr der Leichenwagen bei uns vom Hof. Und meine Mama stand in der Haustür und hat geweint wie ein kleines Kind. Und auch mir kommen heute noch die Tränen, wenn ich daran denke und davon erzähle. Weil ich jetzt erst verstehe, Mann, vielleicht ging ihr das damals alles viel zu schnell. Aber vielleicht kommt der Zeitpunkt, wo man sagt, yo, kannst losfahren und diese geliebte, tote Person mitnehmen. Vielleicht kommt er ja auch nie. Also es ist doch nie okay. Kann es doch gar nicht sein. Dieser Scheiß-Tod, ey. Deshalb ist es ja so wichtig, darüber zu sprechen. Sich klarzumachen, was will ich, was brauche ich als sterbende oder eben auch als hinterbliebene Person.
Und dann entwickelt man Dinge, ne? Dass alle gemeinsam was singen oder man macht ein Ritual gemeinsam, dass man das Lieblingsgetränk am Grab trinkt oder dass man gemeinsam was pflanzt oder so. Und das kommt aber dann auch aus Leuten ganz toll selber raus. Ne? Man kann das besprechen und dann fangen die an und haben plötzlich Ideen, die ich selber immer so bewegend finde. Und ich denke so, ja, das ist cool. Also Menschen sind da schon kreativ.
Ich finde es total schwer, mir vorzustellen, was ich da für mich will. Deshalb bin ich ganz froh, dass Sarah Benz mich so ein bisschen challenged mit Fragen wie, hey, was wünschst du dir denn zum Beispiel für die Beerdigung deiner Eltern?
Ich denke gerade so, wo wir so darüber reden, ich habe ja schon gesagt, ich habe da so noch nie drüber nachgedacht, ne? Aber als du jetzt gerade so die Beispiele illustriert hast, dachte ich so, ja, was ich gerne hätte, wäre sowas, wovon ich weiß, das verbindet uns. Jetzt kann ich kein Telefonkabel in den Sarg meiner Mutter oder meines Vaters legen.
Warum nicht?
Das fände ich komisch. Nee, aber irgendwie so das Gefühl von eine zweiteilige Halskette oder was weiß ich. Ja, also irgendwas genau, von so da ist was und ich habe hier das andere Ende so ungefähr.
Also wenn du jetzt darauf bestehst, lege ich dir auch ein Telefonkabel da rein oder irgendwie ein Telefon oder einen Brief.
Boah, also es ist so krass, was es da alles für Möglichkeiten gibt.
Es gibt auch tatsächlich Gräber, da gibt es einen Briefkasten daneben, da können Leute Briefe rein.
Ach, was, echt?
Gibt es in Berlin eins, da ist sogar ein Klingelknopf und wenn man drauf drückt, kommt eine Aufnahme vom Hund des Verstorbenen.
Ach, was?
Und da kann man auch Briefe reinwerfen.
Ein Briefkasten, ey, wie schön, ey. Das finde ich mega cool für das Grab meiner Eltern und vielleicht ja auch mal für mein eigenes, ja? Genau sowas will ich. Durch das Gespräch mit Sarah bekomme ich lauter Ideen, wie es bei mir mal werden könnte. Zum Beispiel, alle sollen Cremant trinken, sich versonnen an mich erinnern und dann wird meine Asche in einer kleinen Rakete hochgeschossen in den Himmel. Yay, endlich kann ich fliegen. Und dann gibt's ein Feuerwerk und alle liegen sich in den Armen und sagen, ach ja, unsere Dani. Oh ja, das fände ich geil.
Grabsteine werden seit ungefähr einem Vierteljahrhundert immer individueller. Also sie tanzen aus der Reihe, sie werden bunt, ungewöhnlich, ironisch. Da werden Gegenstände abgelegt, da sind Sprüche, die man da nicht erwartet. Also Menschen haben offenbar das Interesse. Das wird dann teilweise zur Lebzeit geplant oder oft machen es die Hinterbliebenen. Jedenfalls, es besteht das Interesse, dass man am Friedhof zeigt, diese Person war einzigartig.
Der Soziologe Thorsten Benkel forscht unter anderem zur Trauer- und Bestattungskultur. Mit einem Forschungskollegen hat er schon rund 1200 Friedhöfe besucht, um zu gucken, wie das denn so abläuft in unserer Gesellschaft. Trauern und erinnern. Seit den 80er Jahren entwickelt sich da mehr und mehr ein Trend, den wir auch aus dem Leben kennen, nämlich Individualisierung.
Das fällt einem dann ins Auge, wenn Sie Gräber sehen, und die finden Sie vor allem in Großstädten, die schon fast etwas Exhibitionistisches haben. Die sind so gestaltet in der Größe, in der Farbgebung. Man will aus der Reihe tanzen. Das können aber auch Sprüche sein. Meistens wird es dann ironisch und humorvoll. Also guck nicht so blöd, ich würde auch lieber am Strand liegen. Das sind ja Haltungen, die man auf dem Friedhof nicht erwartet.
Ist ja klar, ne? Wir haben ja schon in den vorherigen Folgen gelernt, so wie wir als Mensch waren, so sterben wir auch. Und wir streben ja alle danach, was Besonderes zu sein. Anders als die anderen, ganz individuell, wie kleine Schneeflöckchen. Ich find's so krass, dass das nicht mal auf dem Friedhof aufhört. Wobei, sagt Thorsten Benkel, das mit den Gräbern, das wird für viele auch immer unwichtiger.
Dass Menschen einen Ort brauchen, bedeutet nicht, dass dieser Ort der Friedhof sein muss. Also in Interviews, die ich geführt habe, meine MitarbeiterInnen, wird auch gesagt, ja, das war jetzt der Urlaubsort, da waren wir jedes Jahr für 20 Jahre, da fahre ich jetzt alleine hin, mein Partner ist verstorben, aber dort ist für mich der Trauerort, da ist keine Leiche, da sind schöne Erinnerungen und das ist der Ort, an dem ich dann eben reflektiere. Andere schauen sich Videos und Bilder an, die sind ja mittlerweile dann auch digitalisiert, kann man leicht transportieren, Handy, Laptop, und wieder andere sagen, ich brauche diesen Ort gar nicht. Und das ist ein Trend, eine Tendenz, die immer mehr zunimmt.
Delokalisierung, so nennt die Forschung das dann, wenn die Trauer eben nicht mit einem bestimmten Ort verbunden ist, wie zum Beispiel dem klassischen Grab.
Die Digitalisierung greift da ganz stark um sich. Der Ort der Trauer für die Zukunft ist das Internet und nicht der Friedhof.
Wisst ihr, ich habe in den letzten Tagen und Wochen so viel über meine eigene Beerdigung und die meiner Angehörigen nachgedacht, wie in meinem ganzen bisherigen Leben noch nicht. Und ja, klar, man kann das alles machen, ne? Man kann sich einen tollen Grabstein aussuchen vorab, eine tolle Trauerfeier planen, all das. Aber es ändert ja nichts daran, dass ich nach meinem Tod weg bin. Dass ich nach und nach vergessen werde.
Das erste Mal mit meinen Eltern in den Urlaub gefahren bin ich, als ich 6 Jahre alt war. Wir sind an die Ostsee gefahren, nach La Bö.
Deshalb füttere ich weiter die KI mit meinen Erinnerungen, meinen Gedanken, meiner Persönlichkeit. Und diese KI hält die dann am Leben. Dann können Leute, ja, mit mir sprechen, obwohl ich tot bin. Das ist die Idee.
Also es liegen einfach wahnsinnig viele Daten von uns vor in unterschiedlichsten Medien, also Sprache, Text, Video. Und das versuchen natürlich die Anbieter letztendlich fruchtbar zu machen für ihre kommerzielle Verwertung. Also es ist abzusehen, dass wir bald mehr Daten von Verstorbenen als von Lebenden, sagen wir mal, in der Cloud liegen haben, im Internet, ne, in Anführungsstrichen, liegen haben.
Theoretisch klingt das natürlich erstmal super. Meine ersten Versuche, einen Dani-Avatar zu erschaffen, sind aber eher so,
Choose any option below and
Hear your AI voice. Oh, jetzt kann ich meine Stimme hören, Leute. Da müsst ihr natürlich zuhören. Moment, da muss ich mein Headset kurz rausziehen. So.
Ihre KI spricht jetzt mit dem Klang und den Emotionen ihrer eigenen Stimme und wird durch ihre Erinnerungen und Erkenntnisse geformt. Ob für Produktivität, Selbstreflexion oder um anderen die Interaktion mit ihnen zu ermöglichen. Die Möglichkeit...
Ja, also es erinnert, glaube ich, an meine Stimme. Es gibt so Momente, wo man denkt, ja, aber dass nicht ich bin, hört man doch total.
Ich habe hier so eine Basic-Variante, für die ich 25 US-Dollar pro Monat zahle. Es gibt auch noch andere Angebote und nach oben gibt's da auch keine Grenzen, was das Geld angeht. Diese Branche namens Digital Afterlife Industry, die boomt gerade und macht super schnell Fortschritte. Die Medienethikerin und Technikphilosophin Jessica Hesen hat mir erzählt, dass sie in ihrem Forschungsprojekt kaum hinterhergekommen sind, weil es ständig neue Anbieter und neue Entwicklungen gab. Naja, die Nachfrage ist theoretisch natürlich auch riesig, ne? Sich selbst ein Stück weit unsterblich machen, wer will das denn bitte nicht? Und in ein paar Jahren, sagt Jessica Hesen, könnten solche Angebote ganz normaler Mainstream sein in unserer Erinnerungskultur.
Und da gibt es ja auch nicht nur diese, sagen wir mal, technisch aufwendigen Verfahren, über die wir gerade gesprochen haben, sondern es gibt auch solche Dienste, wo man dann hinterlassen kann, dass man jedes Jahr zum Geburtstag der Tochter zum Beispiel dann eine Chatnachricht schickt oder vielleicht sogar einen Anruf mit einer kleinen Sprachnachricht macht. Und das ist alles verbunden mit dem Trost für die Versterbenden, dass sie dann noch in der Erinnerung präsent sind bei ihren Lieben.
Mich tröstet das dann vielleicht, wenn ich weiß, okay, ein großer Teil von dem, was ich war, was ich erlebt und gedacht und gefühlt habe, steckt ja jetzt in so einer KI und ist da safe und bleibt, wenn ich mal nicht mehr da bin. Aber ich frage mich, ob das wirklich funktionieren kann. Also kann es mich über meinen eigenen Tod ein bisschen hinwegtrösten? Kann es meinen eigenen Tod für mich erträglicher machen, dass ich eben weiß, es gibt da diesen KI-Bot? Ich kann mir das gerade ehrlich gesagt noch nicht vorstellen. Aber vielleicht hilft es ja meinen Hinterbliebenen, ja? Okay, dann mache ich es halt für die. Aber das ist eben auch die Frage. Kann so ein Dani-Chatbot meine Liebsten trösten, wenn die Original-Dani unter der Erde ist?
Es wird allgemein in der Psychologie eben auch gesagt, es gibt verschiedene Phasen des Trauerprozesses und dazu gehört am Ende natürlich auch zu akzeptieren, dass die Person verstorben ist. Und dazu brauchen wir natürlich auch Symbole und so weiter. Wenn ich aber immer wieder die verstorbene Person quasi aus der Hosentasche ziehen kann und mich mit diesen Avataren unterhalten kann oder den Chatbots, dann kann es sein, dass es die Trauerprozesse erschwert und man einfach nicht loslassen kann und es vielleicht auch nicht als real anerkennt, dass die Person verstorben ist. Also diese Stimmen haben wir überwiegend so eingefangen. Es gibt aber auch einzelne Stimmen, die sagen, das kann ja auch hilfreich sein. Also als Überleitung in den Prozess des Anerkennens, dass die Person verstorben ist, um das vielleicht einfacher zu machen. Oder wenn man keinen guten Abschied hatte, also wenn jemand plötzlich verstorben ist oder man vielleicht sogar im Streit gegangen ist oder man wollte vielleicht noch was sagen, was man nie sagen konnte, dass man das sozusagen symbolisch nochmal abschließt, dass man mit dem Avatar dann spricht und nochmal sagt, was man sagen wollte und auch eine Antwort bekommt. Obwohl man dann weiß, das ist nicht echt, kann das psychisch eine positive Wirkung haben.
Die Frage, ob solche Bots Trauernden helfen können, ist also einfach noch nicht geklärt. Und es ist ja auch noch mehr, sagt Jessica Hesen. Datenschutz zum Beispiel. Will ich wirklich all meine digitale Kommunikation einem privatwirtschaftlichen Unternehmen zur Verfügung stellen? Oder auch, sollen meine Kinder die gleiche KI-Dani bekommen wie zum Beispiel meine beste Freundin? Also ich habe ja vielleicht auch Geheimnisse, die ich mit manchen Menschen teilen will, mit anderen aber nicht. Und was ist denn mit Makeln, ja? Wenn zum Beispiel jemand stottert oder was auch immer, soll die KI das dann glatt bügeln? Meine Fehler zum Beispiel? Oder bin das dann nicht mehr ich?
Also da kommen wir in ganz komische Getriebe. Und wir kommen aus ethischer Perspektive auch nochmal in dieses Problem, dass Verstorbene kommerziell weitergenutzt werden. Und das ist etwas, was in unserer Kultur wirklich gar nicht gut angesehen ist in Bezug auf Pietät. Also wir haben die Pietätsvorstellung, dass man im Tod zumindest frei sein sollte, weitgehend von kommerzieller Weiterverwertung, zumindest als Privatperson. Bei Prominenten ist es nochmal was anderes. Aber so eine kommerzielle Nachnutzung von Verstorbenen, indem ich deren Daten ausbeute, ist auch heikel, sagen wir mal, unter Pietätsgesichtspunkten. Und natürlich die ganzen Fragen von Werbung, die damit verbunden sind.
Ich bin jetzt natürlich kein Promi, aber das ist ja echt denkbar, ne? Dass meine Hinterbliebenen dann Werbung vorgespielt kriegen, die in meinem Duktus formuliert ist, gesprochen mit meiner Stimme. Alter, ey. Also mein Gefühl ist, okay, und wieder rennt die Menschheit in eine neue Entwicklung rein, mit der sie sich in die eigene Flinte pisst. Was natürlich nicht heißt, dass ich da nicht trotzdem mitmachen will. Ist ja klar.
Stell dich doch einmal kurz vor.
Ich bin Daniela Schmidt. Ich wurde am 4. Januar 1987 geboren. Ich bin Journalistin und Moderatorin und komme ursprünglich aus einem kleinen Dorf in Nordrhein-Westfalen namens...
Ja, genau so rede ich. Nicht. Und der Bot sagt auch ganz oft,
ich kann diese Frage mit den verfügbaren Informationen nicht beantworten.
Obwohl ich ihm die entsprechende Info vorher gegeben habe. Also, ja, unsterblich machen mit KI, mein erster Eindruck ist da eher so, weiß nicht. Aber es geht ja immer weiter vorwärts mit den Entwicklungen von künstlicher Intelligenz. Und wenn ihr da den Überblick behalten und auf dem Laufenden bleiben wollt, dann gebt euch mal den KI-Podcast von der ARD. Es geht um neue Anwendungen, darum, wie KI die Welt verändert und auch, welche Fragen und Probleme sich dadurch ergeben. Nicht nur mit solchen Deadbots hier, sondern zum Beispiel auch beim Thema Urheberrecht, Arbeitswelt, Fake News und. Den KI-Podcast gibt's, klar, in der ARD-Audiothek und wir verlinken ihn euch auch in der Podcast-Beschreibung. Challenge unsterblich machen. Dafür sorgen, dass was von mir bleibt. Also, so richtig ist das nicht aufgegangen. Wenn ich diesen KI-Bot jetzt mein halbes Leben lang gefüttert hätte, ja, wie so ein Tagebuch, dann wäre da vielleicht eine unsterbliche Variante meiner Persönlichkeit herausgekommen. Das Ergebnis nach ein paar Wochen hingegen ist wirklich sehr weit davon entfernt. Was ich aber ganz interessant fand, als ich da saß und dem KI-Bot mein Leben erzählt habe, da war ich so gezwungen zu sortieren. Was ist denn eigentlich meine schönste Kindheitserinnerung? Welche Entscheidungen habe ich denn bereut? Wer war denn meine große Liebe? Wann setzt man sich denn schon mal hin und denkt wirklich über solche Fragen nach? Also ich musste mich erst meiner eigenen Endlichkeit stellen, um das mal zu machen. Und das ist doch wie eine Metapher für das ganze Thema Tod. Wir können uns nicht unsterblich machen, wir wissen nicht wirklich, was danach kommt, aber je mehr wir den Tod in unser Leben lassen, desto besser sind wir gewappnet und desto besser spüren wir vielleicht auch, was eigentlich abgeht, was wir geschafft haben, was wir uns wünschen, also wie wir unser Leben eigentlich leben wollen und wie sich andere mal an uns erinnern sollen, wenn wir nicht mehr da sind. Das war unsere Reihe Besser sterben. Dankeschön, dass ihr sie euch angehört habt und Dankeschön an das Team hinter diesem Podcast. Max Fallert, Thomas Jehn, Peggy Grunwald und Carsten Möbius. Wir sind im neuen Jahr mit der nächsten Reihe am Start. Thema dann mutiger werden. Findet ihr zum Beispiel in der ARD Audiothek. Abonniert uns gern, damit wir uns nicht verpassen. Und wenn bis dahin was ist, schreibt uns einfach an challenge@mdr.de. Und jetzt habe ich noch einen Gucktipp für euch. Moderne Forschung und Technik machen ja nicht nur KI-Bots möglich, in denen wir einen Teil unserer Persönlichkeit konservieren können, sondern mit dem Blick in unsere Gene lässt sich auch immer besser analysieren, welche Krankheiten wir in uns tragen und wann wir potenziell sterben. Aber würde ich das überhaupt wissen wollen? Würdet ihr das gerne wissen? Genau das ist das Thema in der ARD-Doku »Willst du wissen, wann du stirbst?« Ich fand die richtig krass, guckt sie euch unbedingt an, findet ihr in der ARD-Mediathek. Und wir hören uns bald wieder. Ich freue mich drauf. Bis dann, tschüss, eure Dani.
Das war Meine Challenge, ein Podcast von MDR Wissen.